Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. In der letzten Folge ging es um die Frage, warum wir überhaupt Verteilungen brauchen. Und in der aktuellen Folge dreht es sich dann um die Prüfung von Verteilungen. Wann kann ich denn eine Verteilung für eine bestimmte Messreihe annehmen? Wann weiß ich, dass diese Verteilung jetzt gut genug für diese Messreihe ist? Es geht um drei Fragen. Das erste ist, wenn ich mir das grafisch angucke, wie funktioniert die grafische Verteilungsprüfung? Dann die Frage, welcher Verteilungstest ist der beste? Und last but not least, warum ist es eine ganz schlechte Idee, die Verteilung automatisch über die Messwerte auszuwählen? Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Wie funktioniert jetzt die grafische Verteilungsprüfung? Es gibt an der Stelle zwei Grafiken, die da gern genommen werden. Das eine ist ein Histogramm oder Histogramm, je nachdem, wie man es betonen möchte. Und das andere ist ein sogenannter Quantil-Quantil-Plot oder auch QQ-Plot. Oder vielleicht kennen Sie es eher als Wahrscheinlichkeitsnetz. Ein Histogramm mit Verteilungsfunktion heißt einfach, ich habe ein Histogramm, also diese Balken, die mir zeigen, in welchem Intervall habe ich wie viele Messwerte. Und da kommt dann eine Verteilungsfunktion drüber. Wir nehmen hier als Beispiel wieder den Klassiker der Normalverteilung, einfach weil das die bekannteste Verteilung sein dürfte. Das geht aber natürlich auch mit allen anderen Verteilungen. Wenn wir eine Normalverteilung haben, dann sieht ja diese Verteilungsfunktion aus wie eine Glocke, ja, die Glockenkurve. Und scheinbar lässt sich das relativ einfach interpretieren, denn wir nehmen dieses Histogramm, wir malen da eine Glockenkurve drüber oder das Programm macht das für uns und wir können sehen, gibt es irgendwo große Abweichungen oder scheint das beides ganz gut zusammenzupassen. Eigentlich scheint das erstmal leicht zu sein und Sie merken schon, offensichtlich gibt es da einen Haken dran, denn es gibt bei einem Histogramm einen ganz großen Nachteil. Das Aussehen von Histogrammen hängt immer davon ab, wie viele Balken ich nehme und wo diese Grenzen von den Balken gesetzt werden. Das heißt, ein Histogramm ist wenig objektiv. Da kann ich das Aussehen auch verändern, indem ich einfach mehr oder weniger Balken nehme oder indem ich die Balkengrenzen ein bisschen versetze. Und es ist völlig legitim, das zu tun. Also das ist nicht irgendwie fälschen oder so. Denn es gibt keine Formel, die sagt, das ist die optimale Anzahl Balken. Es gibt über den dicken Daumen 10 verschiedene Formeln und jede hat ihre Vor- und Nachteile. Was ich besonders furchtbar fand, war, was ich einmal in Unterlagen gelesen habe. Da stand nämlich zum Thema Histogramme, Verteilungsprüfung. Also wenn es nicht normal verteilt aussieht, dann soll man doch einfach die Anzahl Balken reduzieren. Nehmen Sie weniger Balken, dann sieht das Ganze normal verteilter aus. Das kann man natürlich bis an die Spitze treiben und nur noch einen Balken nehmen, dann ist irgendwie alles normal verteilt. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Verteilungsprüfung. Natürlich wäre es schön, wenn ich sehen könnte, die Verteilung, die ich angenommen habe, die ist auch geeignet, um meine Messwerte zu beschreiben. Nur wenn das nicht so ist, dann sollte mir meine Prüfung das auch anzeigen. Und ich sollte mich nicht selber betuppen, indem ich dann einfach immer weniger Balken nehme und am Ende sieht es halt irgendwie schon aus wie eine Glockenkurve, auch wenn es halt nur noch ein Balken ist. Macht wenig Sinn, wenn Sie es also sauber machen wollen, ist so ein Histogramm vielleicht scheinbar einfacher zu interpretieren, nur nicht unbedingt sehr objektiv. Deswegen gibt es diese zweite Art der Grafik, Quantil-Quantil-Plot, QQ-Plot, Wahrscheinlichkeitsnetz, PP-Plot, Perzentil-Perzentil-Plot und bei der Normalverteilung manchmal auch noch Normalquantilplot, ist alles das Gleiche. Klingt völlig unterschiedlich und meint alles das Gleiche. Es ist eine Art Streudiagramm. Das heißt, die Messwerte werden gegen Kennwerte aus der Verteilung abgetragen. Und wenn das beides gut übereinstimmt, dann können wir davon ausgehen, dass die Verteilung die Messwerte gut beschreibt. Und die Kennwerte, um die es da geht, das sind eben Quantile oder Perzentile, die da eingezeichnet werden. Machen wir das Ganze mal an einem Beispiel, gerade wenn Sie nicht wissen, wie genau so ein Wahrscheinlichkeitsnetz aussieht. Wir stellen uns mal vor, wir haben 100 Messwerte in unserer Messreihe und wir möchten gerne prüfen, ob die normal verteilt sind. Also ob wir mit einer Normalverteilung die Messwerte gut beschreiben können. Können wir uns ja überlegen, 100 Messwerte, wenn die also die Normalverteilung repräsentieren, dann steht also ein Messwert ungefähr für 1% der Normalverteilung. Ja, über einen dicken Daumen. Die Normalverteilung wird bestimmt über den Mittelwert und die Standardabweichung und die rechne ich aus den Messwerten aus. Wenn ich jetzt diese Glockenkurve habe, kann ich die, also für meine 100 Messwerte, auch in 100 flächenmäßig gleiche Teile einteilen. Das wird dann relativ klein und relativ fein. Und Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, ich kann da einfach ganz viele kleine Scheiben abschneiden und jede steht dann immer für 1% der Verteilung. Wenn dann die Messwerte der Größe nach sortiert werden, kann man natürlich hingehen und sagen, der kleinste Messwert, der repräsentiert die untersten 1% meiner Glockenkurve. Ja, also die erste abgeschnittene Fläche, die ich da eingezeichnet habe. Und der zweitkleinste Messwert entspricht dann dem 2% Anteil oder dem 2% Quantil. Und wir nehmen von diesen abgeschnittenen Scheiben immer den rechten Grenzwert. Der drittkleinste Messwert entspricht dem 3% Quantil, der viertkleinste dem 4% und so weiter und so fort. Irgendwann sind wir am größten Messwert, bei uns sind das 100 angekommen und das entspricht dann ungefähr dem 100% Quantil. Tatsächlich wird es noch etwas anders gerechnet. Wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie in den Shownotes entsprechende Links, wo Sie das nachlesen können, wie genau da gerechnet wird, welcher Messwert welchem Prozentwert entspricht. Für uns soll das mal reichen, dass wir uns vorstellen können, wir vergleichen, wo liegt unser Messwert und vergleichen das mit dem Kennwert aus der Verteilung. Also wenn der kleinste Messwert die Normalverteilung repräsentiert, kleinster Messwert ist zum Beispiel 2,9 und von der Verteilung her haben wir eine 2,92, dann stimmen die relativ gut überein, aber sie sind nicht deckungsgleich. Wir haben also für diesen Messwert noch einen zweiten Punkt und das ist das, was wir dann in Streudiagramm einzeichnen. Zum Beispiel das Punktepaar 2,9 und 2,92. Wenn wir das für alle Messwerte gemacht haben, beziehungsweise wenn die Software das für uns gemacht hat, früher hat man das mal per Hand gemacht, das ist heute nicht mehr ganz so gängig, ist ziemlich aufwendig, aber Sie können es natürlich auch per Hand machen, wenn Sie das gerne selber nachvollziehen wollen. Egal wie dieses Wahrscheinlichkeitsnetz oder der Kuckuckplot entstanden ist, Sie haben dann irgendwann ein Streudiagramm, wo Sie für jeden Messwert den Kennwert der Verteilung abgetragen haben und können sehen, wie verlaufen diese Punkte. Im Idealfall stimmen die Messwerte mit den Kennzahlen aus der Verteilung, also mit den Quantilen, 1:1 überein. Das heißt, im Idealfall hätten wir alle Messwerte wie Perlen an einer Schnur auf einer Linie in unserem Streudiagramm. Nun ist die Welt nicht ideal und das ist natürlich auch hier in der Datenanalyse immer so. Insofern wissen wir, es wird nicht perfekt auf einer Linie liegen, beziehungsweise nur dann, wenn wir eben keine echten Messwerte haben. In diesem Wahrscheinlichkeitsnetz oder Kuckuckplot sind die Achsen immer so skaliert, dass die Ideallinie auch eine Ideallinie ist, ganz egal, wie die Funktion dieser Verteilung aussieht. Man kann ja sehr kurvig sein. Die Ideallinie haben wir auch oft als Orientierungslinie mit eingezeichnet und dann können wir eben gucken, wie nah diese Punkte an dieser Ideallinie liegen. Wenn die Punkte nah genug dran liegen, dann wissen wir, die Verteilung beschreibt unsere Messwerte oder die Messwertestruktur gut. Gerade an den Rändern, also bei den ganz kleinen oder ganz großen Werten, kann es da schon mal ein paar Abweichungen geben. Das ist völlig erwartungsgemäß und insofern kein Grund zur Beunruhigung. In der Mitte, so die mittleren 40-50%, die sollten sehr nah an der Ideallinie liegen und vor allen Dingen linear verlaufen. Also da soll keine S-Kurve drin sein und keine Wubbel oder irgendwas anderes. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz glasklar als Kriterium. Ja, die Empfehlung ist, schauen Sie drauf und gucken Sie, ob Sie was finden. Und diese Einschätzung ist natürlich Übungssache. Und wenn Sie jetzt denken, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Ganz einfach, schauen Sie drauf und Sie werden relativ schnell feststellen, okay, so sieht es aus, wenn es gut ist und so nicht. Sie finden auch im Internet ganz viele Beispiele dazu. Wenn Sie sich den fünften Kuckuckplot oder das fünfte Wahrscheinlichkeitsnetz angeschaut haben, dann werden Sie schon feststellen, ah, okay, so sieht es also aus, wenn es gut ist und so sieht es aus, wenn es nicht ganz so gut ist. Und mit der Übung, mit der Zeit entsteht auch eine höhere Sicherheit und irgendwann werden Sie drauf gucken und relativ schnell meistens entscheiden können, hopp oder top. Also diese Verteilung beschreibt die Messwerte oder da gibt es zu große Abweichungen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ist alles schön und gut, ich hätte trotzdem gerne noch was Objektiveres, ein objektiveres Kriterium, dann können wir uns dann noch angucken, was so ein Test auf Verteilung macht, denn der gibt ja eine Kennzahl aus und sagt uns damit, ist diese Verteilung geeignet oder nicht. Ganz wichtig, dieser Test ist immer nur zusätzlich. Die Grafik ist Pflicht. Denn manchmal zeigt ein Test seltsame Ergebnisse an. Wenn wir uns angucken, was die Grafik zeigt, wird es häufig erklärbar, warum dann bestimmte Sachen gut oder weniger gut funktionieren. Nur ohne diese Grafik, nur der Test, das ist definitiv zu wenig. Also, wenn wir jetzt einen Verteilungstest machen wollen, dann ist natürlich die erste Frage, welcher ist denn jetzt der beste? Erstmal so zum Grundprinzip, die machen das, was ein Histogramm oder ein Wahrscheinlichkeitsnetz auch macht, die gleichen die Messwerte ab mit den Verteilungskennzahlen. Ein Test hat natürlich immer eine Nullhypothese und die Nullhypothese heißt, die Messwerte können mit der ausgewählten Verteilung gut beschrieben werden. Also zum Beispiel, die Messwerte können über die Normalverteilung gut beschrieben werden oder ganz kurz, Messwerte sind normal verteilt. Das Ergebnis unseres Tests ist ein P-Wert. Und wenn dieser P-Wert zu klein ist, dann lehnen wir unsere Nullhypothese ab. Das heißt, es gibt signifikante Abweichungen von der angenommenen Verteilung. Zum Beispiel sind unsere Messwerte dann nicht normal verteilt. Mehr zu den statistischen Tests können Sie auch in Folge 12 hören. Diese Verteilungstests, sie haben eine Schwäche. Wenn wenig Messwerte da sind, dann sind zu wenig Informationen für eine belastbare Entscheidung vorhanden. Wenn viele Messwerte da sind, dann bekommen wir ganz oft ein signifikantes Ergebnis, weil sich ganz viele kleine Abweichungen addieren. Also selbst wenn wir auf der Grafik sehen, oh, es sieht eigentlich ganz gut aus, kann es gut sein, dass der Test sagt, Achtung, hier signifikante Abweichung gefunden. Daumenregel, so aus meiner Erfahrung heraus, am besten funktionieren diese Tests, wenn sie zwischen 30 und höchstens 500 Messwerten haben. Wenn es weniger ist, ist die Aussagekraft überschaubar von diesen Testverfahren. Und wenn es mehr ist, dann haben sie oft eine Signifikanz, selbst wenn die Grafik gar nicht unbedingt große Abweichungen anzeigt. Bei den Verteilungstests haben wir drei verschiedene Konstruktionsprinzipien. Und die Tests haben tatsächlich sehr unterschiedliche Aussagekraft oder auch Trendschärfe oder Power. Ja, Trendschärfe und Power ist Ihnen vielleicht schon mal begegnet. Da reden wir ganz oft drüber, wenn es um die Berechnung der Prüfmengen oder Stichprobenumfänge geht. Und dazu wird es demnächst auch noch eine Extra-Folge geben. Deswegen hier nur kurz, was hat Verteilungstest mit Trendschärfe und Power zu tun? Ganz allgemein sagt ihr uns, wie gut ist ein Test in der Lage, Abweichungen zu erkennen? Also wie gut kann ein Verteilungstest feststellen, diese Messwerte sind zum Beispiel nicht normal verteilt, wenn sie tatsächlich nicht normal verteilt sind? Ja, wir möchten also keinen Fehlalarm haben, wir möchten aber eine zuverlässige Aussage haben, einen zuverlässigen Hinweis haben, wenn unsere Messwerte nicht normal verteilt sind, dass der Test uns das auch sagt. Wenn wir uns jetzt den ersten Testart angucken, das ist der sogenannte Chi-Quadrat-Test. Und bei dem Chi-Quadrat-Test, der funktioniert so ähnlich wie ein Histogramm. Wir haben verschiedene Wertebereiche, so wie wir in unseren Balken eben auch diese Intervalle haben. Und es wird gezählt in diesen Intervallen, wie viele Werte sind da drin und verglichen mit, wie viel müssten drin sein, wenn diese Messwerte tatsächlich zum Beispiel der Normalverteilung folgen. Ja, also wenn die Messwerte wirklich normal verteilt wären, dann sollten da zum Beispiel 5 Werte drin sein. Und jetzt können wir zählen, wie viel tatsächlich von unseren Messwerten drin sind, stellen fest, es sind nur 4, dann haben wir also eine Abweichung. Auch da gilt, zu viele Abweichungen bedeutet am Ende einen signifikanten Test. Schönes, einfaches Testprinzip, leider miserable Trennschärfe. Der Test sagt erst sehr, sehr spät, Achtung, hier gibt es tatsächlich Abweichungen von der Verteilung, deswegen ist er nicht empfehlenswert. Zum Glück gibt es noch ein paar andere. Zum Beispiel gibt es Tests auf Basis der Verteilungsfunktion. Die Verteilungsfunktion ist so eine S-förmige Kurve, die läuft von 0 bis 1. Und da wird bei diesen Tests verglichen, mein Messwert, wie weit ist der von dieser Kurve weg? Ja, also so ein bisschen in die Richtung, was das Wahrscheinlichkeitsnetz auch macht, nur eben jetzt rechnerisch, wo sollte der Punkt sein, wo ist der Punkt? Und dann wird der Abstand bewertet nach verschiedenen Kriterien. Denn hier haben wir tatsächlich sehr viele verschiedene Tests, die mit diesem Prinzip arbeiten. Und es gibt dabei wirklich gute Tests und es gibt auch echt schlechte Tests. Wirklich schlechte Tests mit niedriger Trennschärfe sind zum Beispiel der Kolmogorov-Smirnov-Test oder auch der Lilienfors-Test. Ja, also wenn Sie einen guten Test brauchen, lassen Sie diese beiden einfach im Regal liegen. Die sind nicht gut. Wenn Sie einen guten Test brauchen, dann nehmen Sie zum Beispiel den Anderson-Darling-Test oder den Cramer von Mises-Test. Die haben beide eine sehr hohe Trennschärfe. Das heißt, Sie können gut entscheiden, ob es da Abweichungen von der angenommenen Verteilung gibt. Und ein drittes Konstruktionsprinzip sind Tests, die so ein bisschen in Richtung Korrelation und Regression gehen. Wenn Sie so vor Ihrem geistigen Auge das Streudiagramm mit dem Wahrscheinlichkeitsnetz nochmal aufrufen, da ging es ja um eine Ideallinie. Ja, und es ging darum, ob diese Punkte auf dieser Ideallinie liegen. Und Regression ist ja nichts anderes als eine Ausgleichsgrade im ganz einfachen Fall. Das heißt also, hier wird einfach auch rechnerisch geguckt, passt das? Korrelieren die Messwerte mit den Verteilungskennzahlen, beziehungsweise ist die Ideallinie so wie erwartet? Auch hier gibt es gute Testverfahren. Zwei, die da besonders hervorstechen, sind zum Beispiel der Shapiro-Franka und der Shapiro-Wilks-Test. Unterm Strich muss man aber sagen, den besten Test gibt es nicht. Es gibt welche, die sind sehr, sehr gut. Und es gibt vor allen Dingen einen, der nicht nur für die Normalverteilung gut ist, dafür sind die alle gut, die ich eben schon genannt habe, sondern es gibt einen Test, der funktioniert auch bei anderen Verteilungen sehr gut. Und das ist der Anderson-Darling-Test. Deswegen wird der auch gerne genommen. Ja, damit kann man eben nicht nur auf Normalverteilung prüfen, sondern zum Beispiel auch auf Weibull-Verteilung oder auf Lognormal, logistisch, was auch immer. Der funktioniert da überall sehr gut. Und jetzt können Sie vielleicht schon erraten, warum das ein ziemlich komplexes Thema ist, mit dem wir uns ein bisschen länger beschäftigen, jetzt hier eine ganze Folge lang. Und vielleicht ist Ihnen zwischendurch auch schon mal der Gedanke durch den Kopf geschossen. Echt jetzt? Das ist ganz schön viel Aufwand dafür, dass wir ja eigentlich nur eine Verteilung brauchen. Und was ist denn eigentlich, wenn ich das nicht nur für eine Messreihe machen muss, sondern für ganz viele verschiedene Messreihen und Merkmale? Geht das nicht einfacher? Können wir das nicht automatisch machen? Also Computer können heute so viele Sachen, die können Bilder erkennen, Menschen erkennen, ganz tolle Dinge tun. Das muss doch einfacher gehen. Und es gibt in zahlreichen Softwareprogrammen die Möglichkeit, automatisch Verteilungen zu identifizieren oder automatisch Verteilungen auszuwählen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich sage Ihnen auch, warum. Es gibt diverse Gründe. Reden wir mal über ein paar davon. Das erste ist, welche Verteilungen stelle ich denn überhaupt zur Auswahl? Jetzt können Sie sagen, ja alle. Alle geht nicht. Alle sind tatsächlich zu viele. Es gibt Menschen, die schreiben Bücher, wo ich mich frage, wie kann man sowas machen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Und unter anderem gehört dazu das Lexikon der Verteilung. Genau, Lexikon der Verteilung. Also da haben sie ungefähr auf jeder Seite eine neue Verteilung oder eine neue Verteilungsvariante. Und es gibt alleine zwei Bände zu den sogenannten univariaten kontinuierlichen Verteilungen. Ja, univariat ist eindimensional. Kontinuierlich sind Messwerte. Das heißt also, was wie die Normalverteilung ist eine univariate kontinuierliche Verteilung. Diese beiden Bände haben jeweils mehr als 750 Seiten. Auf jeder Seite eine Verteilung oder eine Variante. Das ist schon ganz schön viel. Da können Sie nicht alles testen. Das geht nicht. Ich kenne auch keine Software, die auch nur ansatzweise versucht, diese Vielfalt zu machen. Wir brauchen das auch nicht. Wenn Sie nochmal in die vorherige Folge reinhören, die Folge 25, wo es darum ging, wofür brauchen wir überhaupt Verteilung, werden Sie feststellen, da reicht im Normalfall eine Handvoll von Verteilung, um ziemlich viel abzudecken. Okay, also alle Verteilungen testen geht nicht. Wir müssen also eine Auswahl treffen. Ja, und da wird es dann schon wieder schwierig. Welche nehmen wir rein, welche lassen wir raus und warum? Ganz ohne Wissen über die Messsituation wird das eine schwierige Nummer. Die zweite Schwierigkeit ist, wenn ich mich jetzt darauf geeinigt habe, mit mir selber oder womit auch immer, welche Verteilungen geprüft werden sollen, muss ich mir natürlich als nächstes überlegen, welches Kriterium nehme ich denn für die Auswahl? Und das, was ganz schnell, scheinbar einleuchtend, direkt im Kopf aufploppt, ist der P-Wert. Wir haben ja einen Verteilungstest, wir haben P-Werte, super, dann lass uns doch damit arbeiten. Ja, ganz oft passiert dann auch sowas wie, je größer der P-Wert ist, desto besser passt die Verteilung. Das ist ein Podcast, Sie können nicht sehen, wie sich meine Nackenhaare kräuseln und meine Fußnägel hochrollen. Das ist ganz schlimm. Das ist leider falsch. Wir können die Größe eines P-Werts nicht bewerten. Wir können sagen, der ist größer als 5% oder kleiner als 5%. Und das war's. Mehr geben P-Werte nicht her. Ja, ist doof. Wäre schön, wenn es anders wäre, geht aber aus technischen Gründen nicht. Wenn Sie interessiert, was dahinter steckt, schauen Sie sich das Neyman-Pearson-Lemma an. Würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen in den Schlaf bringen. Insofern lassen wir es einfach dabei. P-Werte kann man nicht der Größe nach sortieren und sagen, das ist besser oder schlechter. Das funktioniert mit denen nicht. In den Shownotes finden Sie auch noch einen Artikel von der ASA, die sich da sehr intensiv mit P-Werten auseinandergesetzt hat und eben auch feststellt, für ganz viele Sachen sind sie ungeeignet. Die sind super zu entscheiden in einem Signifikanztest. Bleiben wir bei der Nullhypothese oder lehnen wir die Nullhypothese ab? Und für alles andere sind andere Sachen einfach besser. Das Blöde ist nur, wir haben hier nichts anderes. Es gibt kein anderes sinnvolles Kriterium, was wir verwenden können. Und die dritte Schwierigkeit, wir reden hier ja von Messwerten. Wir reden von realen Messwerten, die natürlich immer eine Messunsicherheit haben. Wenn die eine Messunsicherheit haben, dann haben sie eine Unschärfe. Und das Blöde ist, dass diese Verteilungen sich teilweise schon sehr, sehr ähnlich sehen. Das heißt, auch wenn ich da jetzt rechnerisch gucke, welche passt denn besser, wenn ich diese Unschärfe da zusammennehme, das lässt sich rechnerisch einfach nicht mehr auseinanderdividieren. Das heißt also, wenn ich berücksichtige, dass ich immer eine Messunsicherheit habe, dann kann ich gar nicht alleine rechnerisch über den Abgleich von Messwerten und Verteilung entscheiden, so, das ist jetzt hier die richtige Verteilung für meine Messwerte. Eine gute Verteilungsauswahl braucht immer Informationen zu den Messwerten und zur Art des Merkmals. Das kann keine Software wissen. Also es sei denn, wir haben es ihr vorher beigebracht, na, andere Geschichte. Aber das ist keine den Messwerten innewohnende Eigenschaft, die man dann mit einem schicken Test da rausziehen könnte. Ich muss immer wissen, was für Messwerte sind das? Technische Einheit, Messsituation und so weiter. Das heißt, für Sie, wenn Sie jetzt eine Verteilung prüfen wollen, dann schauen Sie als erstes, was haben Sie für Messwerte? Überlegen Sie, welche Verteilung dafür am besten geeignet ist. Dann schauen Sie sich am besten Wahrscheinlichkeitsnetz an oder den QQ-Plot. Und wenn Sie möchten, können Sie noch einen Test auf Verteilung rechnen. Und dann machen Sie einen Strich drunter und sagen, okay, diese Verteilung kann ich verwenden. Und dann haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Und diese automatischen Geschichten, lassen Sie die einfach am besten weg. Das war's zur Verteilungsprüfung und in der nächsten Folge geht es dann um den Vergleich von Messreihen. Also um die Frage, wie kann ich jetzt entscheiden, ob die Messwerte gleich oder unterschiedlich sind, beispielsweise wenn ich zwei Maschinen miteinander vergleichen möchte oder auch wenn ich schauen möchte, ist das neue Werkzeug mindestens genauso gut wie das alte? Kann ich das einfach austauschen? Ich freue mich, wenn Sie wieder dann dabei sind. Viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse wünsche ich Ihnen und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.